Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch hier bei Just ETF und ich freue mich einmal mehr, unseren Gast begrüßen zu dürfen, der vor kurzem schon hier auf dem Kanal zu Gast war. Herzlich willkommen, Daniel Kanzler.
Grüß dich, Kia.
Ja, Daniel, wir haben vor einigen Wochen ja über das Thema Anleihen als Alternative zum Aktienmarkt gesprochen und heute wollen wir über ein Thema sprechen, was ja doch schon viele bewegt, nämlich über das Thema: Können Aktien eigentlich ewig steigen? Wir haben viele Allzeithochs gesehen und da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, kann das eigentlich immer so weitergehen? Darüber wollen wir heute sprechen, aber zuerst vielleicht wirklich mal auf dieses Allzeithoch-Thema schauen. Ist das überhaupt ein Problem, am Allzeithoch weiter Aktien zu kaufen, oder sollte man dann tatsächlich mal sagen, okay, bei Allzeithoch sollte man vielleicht doch mal vorsichtiger werden?
Ja, ist natürlich eine sehr entscheidende Frage, weil viele sagen, sie setzen auf ETFs, das Ganze steigt ja, aber so ein bisschen dieses Fragezeichen schon da ist, kann das denn gut gehen? Woher kommt das denn alles? Kann ich damit einfach hier unbegrenzt über die Zeit hinweg Renditen erzielen, erwirtschaften? Und die einfache, intuitive Frage würde erstmal lauten irgendwie nein. Also kann ja irgendwie nicht gut gehen. Und Allzeithoch klingt irgendwie auch gefährlich. Jetzt ist es so hoch, wie es noch nie stand. Das müsste ja irgendwann zurückgehen. Diese Kennzahl Allzeithoch ist aber sehr, sehr kritisch zu sehen. Tatsächlich hat man, wenn man sich ein ganz einfaches Beispiel nimmt und sich einfach nur anschauen würde, wie würde sich denn mein Tagesgeldkonto entwickeln, wo ich meine Zinsen gut geschrieben bekomme, dass reinvestiert wird. Da hätte ich mir extrem, hätte ich jeden Tag Allzeithoch. Also bei einer sehr moderaten Rendite von vielleicht 2%, die ich dort vielleicht aktuell maximal bekomme, hätte ich jeden Tag ein Allzeithoch. Und wenn ich jetzt eine andere Assetklasse habe, wie beispielsweise Aktien-ETFs, dann sieht das Ganze anders aus, weil ich diese Schwankungen noch habe. Es steigt mal stärker an, dann fällt es mal wieder. Aber ich habe, ähnlich wie bei meinem Tagesgeld-Beispiel, auch eine zugrunde liegende positive Rendite, die aber einfach nochmal deutlich höher ist für Aktien als Assetklasse, weil Aktien risikoreicher sind. Und das heißt, man würde in der Statistik sprechen von dem positiven Drift in der Entwicklung. Also es steigt langfristig nach oben an, aber ich habe eben zwischenzeitliche Ups und Downs. Und dann ist natürlich die Frage, okay, kann ich jetzt diese Hochs, diese Zwischenhochs, haben die irgendeine Aussagekraft über dann vielleicht die Entwicklung für den nächsten Tag, Monat oder Jahr? Und da ist die Antwort leider nein. Also ich kann nicht daraus zuverlässige Informationen ableiten, dass ich jetzt versuche, eine Timing-Strategie zu machen und beispielsweise sage, ich warte, bis ich nicht mehr am Allzeithoch bin, weil einfach die Gefahr in der Praxis und auch empirisch sieht man das in den Zahlen zu hoch ist, die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist, kommt zu häufig vor, dass ich einfach, wenn ich warte und nicht investiere oder jetzt rausgehe beispielsweise, wenn ich schon investiert war, dass ich vielleicht irgendwann wieder einen Einbruch habe, nicht mehr am Allzeithoch bin, aber selbst dieser Tiefstand schon wieder höher ist, als der, wenn ich schon direkt eingestiegen wäre zum letzten Allzeithoch. Also Allzeithochs sind ganz normal, die wird es immer wieder geben und gehören mit dazu, wo man eher mit draufschauen sollte. Und das ist was, das kann hier nicht beliebig sein oder wo man vorsichtiger sein sollte, wenn man plötzlich sowas hört wie Allzeithoch, was Bewertungen angeht, also wie teuer ich tatsächlich investiere.
Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, der oft gleichgesetzt wird. Allzeithoch, hohe Bewertung. Aber ein Allzeithoch ist natürlich nichts, was irgendwas über eine Bewertung eines Aktienmarktes aussagt. Es können auch quasi günstig bewertete Aktienmärkte an Allzeithochs notieren und dann sagt das erstmal nichts darüber aus, ob das zukünftig jetzt eine unattraktive Investition wäre oder nicht. Ich würde sagen, lass uns doch gleich da beim Thema Bewertung auch bleiben. Wie sieht es denn da an der Bewertungsfront aus? Weil da würden viele Kritiker jetzt sofort einwenden, ja Moment, die ganzen großen Weltindizes sind ja von den großen KI- und Tech-Unternehmen getrieben und die sind ja wohl hoch bewertet.
Richtig, genau. Und da vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum sollen diese Bewertungen helfen? Also warum kann es da nicht gut gehen? Was zeigt ein Bewertungsniveau an? Ganz einfaches Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man setzt einfach ins Gewinn. Was bezahle ich für eine Aktie oder für den ganzen Aktienmarkt durchschnittlich und was habe ich für durchschnittliche Gewinne in diesem Aktienmarkt mit drin? Und dieses Verhältnis, das ist tatsächlich was, das kann nicht beliebig steigen. Dann komme ich in eine Blase rein. Also wenn ich immer mehr bezahlen muss für das gleiche an Gewinnen, was die Unternehmen erzielen, das wäre sehr, sehr ungesund vom Verhältnis her. Und hier hat sich tatsächlich was verschoben. Was ganz interessant ist, wenn man sich mal anschaut vom US-Aktienmarkt, weil das trifft überwiegend auf den US-Aktienmarkt zu, wird man gleich noch näher reinschauen, warum das so ist. Und einfach mal schaut in den letzten 10 Jahren, was war denn da an Bewegung da? Dann sieht man, dass die US-Aktien, die haben sich ungefähr verdreifacht im Wert. Also hatte ich über 200% Kurssteigerung. Aber tatsächlich, wenn ich mir die Gewinne anschaue, die haben sich einfach nur verdoppelt, wenn ich mal die großen US-Aktien annehme, wie bei so einem S&P 500 beispielsweise. Und das ist was, das kann nicht langfristig gut gehen. Das heißt, was müsste passieren, in die Zukunft gerichtet? Entweder müssen die Gewinne deutlich zulegen, also stärker steigen zukünftig als die Kurse. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann werden früher oder später die Kurse zurückgehen. Das wird ins Verhältnis wieder zurückkommen. Das zeigt ja genau diese Kennzahl, das KGV, aus. Und deshalb lohnt es sich, darauf zu schauen. Und auch so diese Frage, was hilft mir so ein KGV tatsächlich? Kann ich da jetzt so eine Timing-Strategie mit draus machen und zu sagen, wenn es irgendwo teuer ist, dann gehe ich da nicht rein, oder wenn es allgemein teuer ist, allgemein nicht in den Markt rein. Da ist auch wichtig zu verstehen, das hilft einem nicht für Zeiträume von einzelnen Monaten oder Jahren daraus was abzuleiten. Also wenn ich jetzt sage, der US-Markt, der ist aktuell sehr hoch bewertet, ja, wenn ich jetzt deshalb irgendwie daraus schließen möchte, okay, deshalb gehe ich jetzt aus Aktien raus und werde deshalb in den nächsten 1, 2, 3 Jahren davon profitieren, das lässt sich empirisch nicht zeigen, dass ich da wirklich einen Zusammenhang habe, einen statistischen. Das sieht man ganz schön in den Zahlen, wenn man sich das anschaut. Also für einzelne Jahre hilft das leider nichts. Jetzt zu sagen, ist es sehr teuer, deshalb raus aus den Aktien und du wirst besser erfolgreicher sein als Investor im Jahr 2026. Das wird nicht funktionieren, das ist so eine 50-50 Chance. Aber wenn man sich anschaut, einfach mal in jedem Monat gestartet wäre in den letzten 30 Jahren, das hatten wir auch mal berechnet für MSCI World Renditen beispielsweise, und sich dann anschaut, wie war denn die darauf folgende 10-Jahres-Rendite, dann sieht man sehr gut in den Monaten, wo das KGV günstiger war für den Weltaktienmarkt, jetzt in dem Beispiel am MSCI World gewessen, dann hatte ich auch tatsächlich höhere Renditen in den nächsten 10 Jahren und umgekehrt. Das heißt, zum Spekulieren eignet sich das nicht, aber für einen Langfristinvestor ist es durchaus entscheidend und deuten höhere Bewertungsniveaus auf in die Zukunft gerichtete geringere Renditen hin. Heißt aber nicht, wenn ich jetzt höhere Bewertungen habe, dass ich deshalb über 10 Jahre gleich eine negative Rendite haben muss. Das heißt nicht, aber tendenziell würde es mich eher bremsen. Und deshalb ist dieser Zusammenhang durchaus relevant zwischen Gewinnen und den Kursen, die ich bezahle. Und die Frage sollte sich jeder stellen, der am Ende ein diversifiziertes Portfolio aufbauen möchte. Und wenn wir uns vielleicht die aktuellen Zahlen anschauen und uns fragen, wo ist es denn aktuell teuer, wo ist es günstig, oder man hört ja alles von teuer, Höchstständen etc., dann trifft das auf die Technologiewerte zu. Und wenn ich so ein MSCI World Information Technology anschaue, dann bin ich da in sehr, sehr hohen Größenordnung, was ein KGV angeht. Und das wird so begründet im Sinne von, ja, mit KI, da wird sich sehr viel tun, sehr viel technischer Wandel etc. In der Vergangenheit hat aber meistens das meiste gezeigt, wenn es wirklich solche Zeiten gab, wo irgendeine neue Technologie an den Markt kam, dann war die Euphorie oft größer als das, was am Ende dann tatsächlich ankam an Gewinnen. Darf nicht vergessen, viele der Unternehmen, die dort sehr hoch gehandelt werden, wird es vielleicht nicht mehr geben oder werden im Wettbewerb, mit zunehmendem Wettbewerb, Margendruck haben etc. Und das wird häufig ein bisschen ignoriert, dass es am Ende dann doch nur wenige vielleicht davon am Ende profitieren. Innerhalb der Branche, der breite Markt vielleicht noch viel stärker profitiert. Also von KI beispielsweise, es wird ja am Ende nicht nur den Unternehmen, die, sage ich mal, als Produzent in dem Bereich auftreten, nicht nur denen Gewinne bescheren, sondern auch im besten Fall natürlich der breiten Volkswirtschaft, anderen Unternehmen, die diese Technologie nutzen, um ihre Prozesse effizienter zu machen. Aber aktuell wird sehr viel Fokus darauf. Das heißt, unabhängig von dieser KI-Frage, wie man sich da jetzt positionieren möchte, sollte man da eher ein bisschen in die Breite schauen. Aber das ist teuer. Wenn man den Information Technology Bereich ausklammert, dann habe ich sehr normale Bewertungsniveaus. Auch der US-Aktienmarkt ist teuer, was aber daran liegt, dass dort einfach der Anteil sehr, sehr hoch ist von diesen Technologieunternehmen. Aber außerhalb dieses Sektors Information Technology und außerhalb des geografischen Aktienmarktes USA hat man aktuell sehr normale durchschnittliche Bewertungsniveaus. Schwellenländer sind immer etwas günstiger als entwickelte Länder. Auch das sieht man heute und in den Zahlen. Und wenn man das sich jetzt daraus fragt, was kann man eben schlussfolgern, dann kann ich normale Aktienrenditen in den nächsten 10 Jahren erwarten, außerhalb eben dieser beiden Segmente, die ich gerade genannt hatte. Und da ist also wirklich Entwarnung gegeben, was das anbelangt. Natürlich gibt es Faktoren, die sind einfach heute unbekannt, die werden kommen. Und da bin ich bei dem, was ich eingangs meinte. Es sagt nichts aus für die nächsten 12 Monate. Da werden einfach die neuen News, die Themen bestimmen. Aber als Langfristinvestor sollte ich da einfach vorsichtig sein und darauf kann ich etwas achten, ein breiteres Portfolio entsprechend damit aufbauen und ein bisschen auf diese beiden Segmente achten.
Weil man natürlich auch bei einem Weltaktienportfolio ganz natürlich, je breiter man diversifiziert, die günstigeren bewerteten Aktien ja auch mit ins Portfolio holt, als wenn man ja jetzt ganz extrem Nasdaq oder Information Technology kauft, S&P 500, MSCI World und dann geht's quasi immer mehr in diese breitere Diversifikation, Small Caps, Emerging Markets, tendenziell günstiger bewertet und dann hat man quasi ein Portfolio, was auch in Gänze weniger hoch bewertet ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz zu diesen Durchschnittswerten was sagen, weil du gesagt hast, normal bewertet. Was bedeutet das jetzt konkret? Also ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann, zu sagen, ja, was ist denn jetzt normal bewertet? Also wenn ich jetzt hier irgendein KGV sehe von 18 im MSCI Acquimi zum Beispiel, ist das jetzt normal oder nicht normal? Vielleicht kannst du da noch mal kurz zwei Worte zu sagen.
Ja, also normales KGV im Sinne von, das ist ein normaler Größenbereich, ist für ein Industrieland, also für den MSCI World beispielsweise, wäre eher in der Größenordnung von 17 anzusiedeln. Und für ein Schwellenland ist es grundsätzlich etwas niedriger. Hier ist mehr Risiko, meistens mit eingepreist politisches Risiko, vielleicht dann eher bei 15 in der Größenordnung. Also das ist so ein normales Territorium. Und wenn ich da 20% drüber drunter bin, sollte ich mir auch noch keine Sorgen machen. Also mit 20% meine ich dann beispielsweise, wenn ich jetzt hier 3 drüber bin, dann ist das irgendwie auch noch in Ordnung. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, dann sollte man es so ein bisschen kritischer sehen und ein bisschen hinterfragen. Und zu dem, was du gerade auch gesagt hast, das im Sinne von, ja, wenn ich ein MSCI World oder All Country World kaufe, dann habe ich ja auch das mit dabei. Dann bin ich ja nicht nur USA, nicht nur Tech mit drin. Ja, das stimmt. Er muss allerdings auch mit berücksichtigen, wie funktioniert denn so ein normaler marktkapitalisierungsgewichteter Index. Der hat den großen Vorteil, dass ich immer das Momentum voll mitnehme. Also die Teile, die gerade gut laufen, die Segmente, die legen zu in meinem Index, die halten ein höheres Gewicht, weil sie einfach eine höhere relative Marktkapitalisierung erzielen, weil da eben nur die Marktkapitalisierung entscheidend ist, also das, was ich bezahle für die Aktie, aber nicht am Ende der Gewinn mit berücksichtigt wird dabei. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich lehne mich zurück, das wird ja häufig auch genannt im Sinne von MSCI World, das wird sich ja anpassen, also im Sinne von, wenn die USA oder Tech schlechter läuft über die nächsten Jahre, dann habe ich automatisch ein geringeres Gewicht. Dann ist die Antwort darauf, ja, das stimmt, aber das ist ja das Schmerzhafte, dass ich im Idealfall ja eben nicht möchte, dass ich dadurch eine Bremse drin habe sehr lange und diese schlechteren Renditen mitnehme, noch mit einem höheren Gewicht. Und dann, wenn diese schlechteren Renditen vorbei sind, ja, dann hat der US-Markt oder vielleicht der Tech-Sektor abgenommen und dann ist wieder normal. Ja, dann habe ich weniger drin, aber über diese Phase hatte ich ja noch zu viel mit drin. Und das ist jetzt eben dieses Ungemütliche, weshalb man sich da eben Gedanken machen kann in dem Bereich. Und die radikale Lösung, das ist ja vielleicht auch interessant, die dann häufig genannt wird, ich wähle einen Equal-Weight-Ansatz. Also beim Equal-Weight-Ansatz habe ich jedes, gibt es inzwischen auch sehr viele ETFs dazu, habe ich jede Aktie einfach gleichgewichtet drin. Damit habe ich 100 Punkte erfüllt im Sinne von Diversifikation. Ich habe nicht diese Konzentration, was einzelne Titel angeht. Ich habe aber auch keinen Bezug zu den realen Gewinnen dieser Unternehmen mit drin. Also es gehört auch mit dazu. Und was man einfach wissen muss, auf was man sich einlässt bei so einem Equal-Weight-Ansatz, ich habe hier maximale Diversifikation, was Einzeltitel angeht. Ich bin auch meistens bei den Branchenländern ein bisschen besser diversifiziert. Das kann sich ändern über die Zeit hinweg. Aber aktuell ist es auf jeden Fall so, wenn ich so ein MSCI World Equal Weight beispielsweise anschaue, habe ich auch weniger USA mit drin. Aber ich bin einfach komplett weg raus aus diesem Momentum-Faktor. Also jedes AG-Aktie, die gerade gut läuft, wird sofort wieder zurechtgestutzt. Also das muss einem einfach bewusst sein. Bin dadurch mehr zu kleineren Unternehmen ausgesetzt. Das ist wieder eher eine positive Eigenschaft, eher günstiger bewertet. Also bei diesen klassischen Faktoren drin, auch positiv von Equal Weight. Aber es berücksichtigt eben nicht die Gewinne, was dann so eine Qualität, Profitabilität angeht der Aktien und dieses Momentum ist dann einfach mal mit abgeschnitten. Das muss einem bewusst sein, das soll nicht heißen, dass der schlechter ist und Equal-Weight-Ansatz ist ein absolut berechtigter Ansatz. Er ist eben sehr radikal, wenn man weggeht von dieser anderen Seite aus, wo es rein marktkapitalisierungsgetrieben ist. Aber das wird häufig vergessen, ja, im Sinne von, ich nehme das mit, aber es kann halt schmerzhaft sein. Und das war beispielsweise mit Japan so, wenn man sich die Renditen dann anschaut vom MSCI World in den 90er Jahren, da hatte Japan noch ein recht hohes Gewicht, das hat dann abgenommen, aber die japanischen Aktienmarktrenditen waren einfach nicht besonders toll. Davor aber einfach phänomenal hoch in den 70er, 80er Jahren beispielsweise. Also das gehört einfach mit dazu und dann kann man ja sagen, oder sollte man zumindest jetzt daraus schlussfolgern, wenn ich ein MSCI World im Depot habe, vielleicht nicht noch ein Nasdaq Information Technology oder Nvidia als einzelne Aktie oben drauf setzen, sondern dann vielleicht eher darüber nachdenken, hier ausgleichendere, günstiger und normal bewertete Märkte mit hinzuzunehmen oder die vielleicht ein Stück weit höher zu gewichten. Ja, das wird heißen, ich werde da vielleicht etwas verpassen, wenn es weiter so geht, wenn die Party so weitergeht, wie es in den letzten Jahren war. Bin dafür aber abgesichert, wenn es halt eben nicht mehr so ist, dass ich dann mehr Sicherheit habe, durchschnittliche Aktienmarktrenditen zu erzielen, wie es in den letzten Jahrzehnten der Fall war.
Ja, ein Kritikpunkt vielleicht bei Equal Weight ist ja noch gerne der Punkt der Handelskosten. Also quasi in der Theorie ist so ein Ansatz immer sehr smart, aber der Vorteil bei der Marktkapitalisierung ist ja, dass du wenig handeln musst, weil es wird einfach nach Marktkapitalisierung gewichtet und einfach auch laufen gelassen. Und bei Equal Weight musst du natürlich dem Ansatz entsprechend quasi quartalsweise oder so runterkappen. Das ist natürlich auch ein Punkt, der gerne als Kritikpunkt dann hervorgebracht wird.
Ja, den Kritikpunkt, den würde ich nicht unterstützen oder sagen, das ist einer der schärfsten Kritikpunkte oder berechtigsten Kritikpunkte. Warum im ETF drin, habe ich zum einen den Vorteil, das macht der ETF für mich. Das heißt, ich habe erstmal keine Steuern, die es auslöst. Also privat hätte ich ja Steuern noch. Das wäre fast schon Killer da an der Stelle. Jetzt jedes Mal sofort Steuern abfließen, die nicht reinvestiert werden können. Ja. Aber die Handelskosten innerhalb des ETFs, wenn wir jetzt über den MSCI World Equal Weight sprechen, sind die verschwindend gering und haben keine nennenswerte Auswirkungen auf die Rendite am Ende. Das sind wenige Basispunkte, also 0,0 irgendwas in der Größenordnung Prozent pro Jahr, die das kostet. Das hat keine Auswirkungen. Das sind alles liquide Titel, die wissen, wie sie günstig handeln, die ETF-Anbieter an der Stelle. Dafür sollte man sich gar keine Sorgen machen. Wäre was anderes, wenn man das jetzt im Small-Cap-Bereich bei Emerging Markets macht, da wäre es einfach teurer, weil da die Spreads dieser Aktien einfach viel höher sind. Aber sonst braucht man sich davor gar keine großen Sorgen machen. Ja, der Kapitalumschlag, Turnover führt zu Kosten, die werden aber häufig überschätzt, wenn wir über liquide Marktsegmente sprechen.
Okay, auch ein wichtiger Punkt, weil das tatsächlich ein Punkt ist, der gerne als Kritik, glaube ich, auch angewandt wird. Dann kommen wir jetzt aber zur Kernfrage, wie anfangs oder eingangs schon besprochen, können Aktien eigentlich ewig steigen? Du hast jetzt schon gesagt, Bewertungskennzahlen ist was Wichtiges und auch einmal hast du ja auch das Wort, also das ist nicht nachhaltig, das geht nicht für immer so weiter. Ausweitung der Bewertung, ne? Wenn quasi das Fundamentale nicht hinterherkommt, der Unternehmen und dann die Bewertung an den Börsen ausgeweitet wird. Das wird auf jeden Fall nicht ewig weitergehen, so wie es die letzten Jahre war in den USA unter anderem. Aber sonst grundlegend könnte das überhaupt ewig so weitergehen? Oder sagen wir, nee, also Leute, wir wissen alle, wir leben in einer endlichen Welt. Kein Organismus ist irgendwie für ewig quasi auf dieser Welt und so auch nicht der globale Aktienmarkt. Oder unterliege ich da irgendeinem Denkfehler? Weil intuitiv hört sich das ja erstmal sehr, sehr logisch an.
Ja, also man sollte das mal zerlegen in die einzelnen Worte. Können Aktien ewig steigen? In die Worte ewig und in die Worte Aktien. Was ist mit Aktien, was ist mit ewig gemeint? Ewig ist halt ein bisschen schon fast eine philosophische Frage. Also da wäre ja die Antwort nein, nichts ist ewig. Und bestimmt wird die Sonne, glaube ich, irgendwie dann sich weiter ausdehnen. Wird es irgendwann zu heiß hier zu wohnen auf der Erde und dann irgendwann die Sonne zusammenbrechen etc. Und dann wird es keine Menschheit mehr geben, wenn wir nicht davor irgendwo anderen Planeten außerhalb unseres Planetensystems finden, etc. Also damit wäre erstmal die Antwort ein klares Nein. Die meisten Zuschauer fragen sich wahrscheinlich eher, wie sieht es denn aus in den nächsten Jahrhunderten? Also wenn wir vielleicht über solche Zeiträume sprechen und über die nächsten Jahrhunderte, ist die Antwort ja. Wenn man noch was weiteres berücksichtigt, Thema Aktie, was ist mit Aktien gemeint? Also einzelne Aktien definitiv nicht. Unternehmen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von wenigen Jahrzehnten. Danach gibt sie es nicht mehr im Schnitt. Gibt sehr wenige Unternehmen, die wirklich sehr, sehr alt, sehr, sehr lang bestehen. Also einzelne Unternehmen können pleite gehen, das ist nichts Neues. Das gilt aber auch für einzelne nationale Aktienmärkte. Also es kam in der Vergangenheit schon vor, dass es einen Totalverlust gab am Aktienmarkt. Wenn man länger in die Vergangenheit zurückschaut, 1917 war das für den russischen Aktienmarkt. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch nochmal bei China, Ende der 40er Jahre, 49, auch Totalverlust. Warum? Es waren Enteignungen in dem Fall durch die kommunistischen revolutionsbedingten Änderungen dort einfach ohne Entschädigung die Aktionäre enteignet. Also sowas kommt vor. Aber auch wenn man weggeht jetzt von solchen Regimen, Japan könnte man also nicht als Totalverlust, aber auch als problematisch bezeichnen. Wenn man dort 1990 investiert hätte, hätte man auch über 30 Jahre lang eine Nullrendite gehabt am Aktienmarkt mit eben zwischenzeitlichen starken Einbrüchen. Also hätte auch sehr lange gedauert. 30 Jahre ist dann schon was sehr lange ist, wenn man überlegt, wenn jetzt jemand anfängt mit 30 vielleicht zu investieren und sagt, er möchte dann mit 60 vielleicht schon irgendwie früher, weil er sehr viel spart, in Ruhestand gehen können und dann eben feststellt, okay, ich habe gar nichts verdient über diese 30 Jahre, also auch das kann wehtun. Wenn man jetzt über ein diversifiziertes Portfolio spricht, also das ist Voraussetzung, ich spreche über einen globalen Aktienmarkt, nicht über einzelne Segmente. Im Übrigen auch einzelne Sektoren sollte man vorsichtig sein, nicht im Sinne von, dass man einen Totalverlust befürchten sollte, aber im Sinne, dass sich irgendwas ändert, was man heute nicht kennt, was dazu führt, dass auch einzelne Sektoren einfach schlechter laufen. Vielleicht dann nicht nur für 5 Jahre, sondern vielleicht auch für 1-2 Jahrzehnte. Auch sowas ist einfach ein unnötiges Risiko. Aber wenn man das mal eben alles sagt, okay, das ist nicht der Fall, sondern ich bin diversifiziert unterwegs, ich investiere in den globalen Aktienmarkt über alle Länder, Branchen und so weiter hinweg, dann habe ich erstmal eine Bedingung erfüllt. Die zweite ist, dass man Wirtschaftswachstum erlebt über die nächsten Jahrzehnte hinweg. Auch hier gibt es viele Theorien, dass das irgendwie stoppen müsste etc., die alle sehr unwahrscheinlich sind. Also wenn man unterstellt, dass die Wirtschaft weiter wächst, wenn das beides gegeben ist, dann können Aktien ewig steigen und auch nachhaltig ewig steigen. Die Bewertungsniveaus, das hatten wir vorher nicht. Also es kann nicht immer teurer werden im Vergleich zu dem, was Unternehmen an Gewinnen erzielt. Aber mit den wachsenden Gewinnen hinweg, über die Zeit hinweg, können auch die Kurse dieser Aktien weiter steigen. Dazu kommen ja auch noch die Verwendung der Gewinne, die man berücksichtigen muss, wenn man sich so einen Chart anschaut. Das, was man sieht, ist ja, wenn ich sage, ich investiere in den Aktienmarkt und entnehme nie was, nutze nie was, irgendwie davon verzehre nie was. Auch das trifft ja auf sein eigenes Portfolio nie zu, weshalb das nie immer weiter wachsen wird, weil man irgendwann ja auch mal sagt, ich möchte davon entsprechend leben. Und wenn es vielleicht auch die nächste Generation ist, die irgendwas entnimmt oder im Alter etc. oder für eine Anschaffung. Und das ist ja auch ganz natürlich, dass ein Teil der Unternehmensgewinne ja auch verwendet wird am Ende von den Aktionären oder von den Gesellschaftern. Also auch der Einzelunternehmer, der vielleicht seine Ein-Mann-Ein-Frau-GmbH hat, erzielt Gewinne über die Zeit. Ja, wenn er das immer wieder reinvestiert und nichts daraus entnehmen würde über die Zeit, dann würde das auch irgendwann ein riesengroßes Unternehmen werden, was man sich gar nicht vorstellen könnte im Sinne von exponentiell wachsen. Aber das ist in der Praxis ja nicht der Fall, weil wir ja alle auch leben wollen und das verwenden wollen. Das wird auch häufig mit vergessen. Aber der Aktienmarkt selbst an sich kann das, wenn man das voraussetzt.
Ja. Zwei wichtige Faktoren sind einmal global diversifiziert, nicht auf einzelne Länder oder Sektoren setzen. Und wir gehen davon aus, dass es Wirtschaftswachstum auch in Zukunft gibt. Jetzt gibt's ja dann doch vor allen Dingen bei diesem Wirtschaftswachstumspunkt immer wieder die Kritiker, vor allen Dingen so aus dem Nachhaltigkeitsbereich, würde ich sagen. Wir haben eine Welt oder eine Erde mit begrenzten Ressourcen. Wie soll das dann weiter funktionieren? Also da gibt's ja ganz, ganz viele Kritiker, die immer wieder sagen, also Das kann nicht mal irgendwie die nächsten 50 Jahre noch gut gehen oder 100 Jahre. Sind wir doch da schon an einem Punkt, wo quasi das Wirtschaftswachstum dann gar nicht mehr gegeben ist, wenn man es an die Ressourcen knöpft. So zumindest die Argumentation der Kritiker hier.
Ja, also dazu ist die Frage eben, ist man auf bestimmte Ressourcen angewiesen, die knapp sind? Heute vermutlich sind das manche gegeben. Was allerdings in der Praxis dazu führt, und das war auch in der Vergangenheit so, wenn eine Ressource knapper wird, steigt der Preis für diese Ressource. Und wenn ich einen höheren Preis habe für eine Ressource, dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr, diese Ressource einzusetzen und lohnt sich sehr viel zu investieren in der Entwicklung, wie ich vielleicht was herstellen kann, ohne diese Ressource zu verwenden. Und das ist wieder ein ganz normaler ökonomischer Zusammenhang, dass wenn mehr reinfließt, also wenn sich irgendwas etwas nicht mehr lohnt zu verwenden, weil es zu teuer geworden ist, dass ich dann smarte Wege zu finden, damit umzugehen. Also im Energiebereich beispielsweise, wenn man sagt, fossile Energie ist begrenzt, also zum einen, die wird noch sehr, sehr lange reichen, aber erstmal mit der, die man vielleicht leicht fördern kann, dann wird es irgendwann interessant werden, lukrativ werden, entweder neue Fördermöglichkeiten zu entwickeln. Also Fracking in den USA, das ist nichts Neues, da gehen wir viele Jahre zurück, aber das ist ein Beispiel. Das hat sich früher nicht gelohnt, weil es einfach viel günstiger war, dass das Öl zu nutzen, das eh schon näher an der Oberfläche war, dass ich leichter fördern konnte. Aber irgendwann hat sich das dann gelohnt, weil der Preis einfach weiter gestiegen ist für Öl beispielsweise. Und selbst wenn das irgendwann knapper wird, wird es sich lohnen, neue Fördermöglichkeiten zu entwickeln oder über ganz andere Dinge nachzudenken. Brauche ich denn überhaupt Öl dazu oder kann ich das nicht auch mit anderen Energieträgern tun, mit andersweitig umsetzen? Beispielsweise, wenn man denkt an die ganze Solarbranche und so weiter, die gab es ja auch nicht, wenn man ein paar Jahrzehnte noch zurückgeht. Auch das hat sich erst später entwickelt, weil man hier versucht eben umzusteigen auf andere Dinge, weil es einfach ökonomisch mehr lohnt. Dazu kommt natürlich der politische Einfluss noch, das natürlich auch gewünscht ist, aus Nachhaltigkeitsaspekten, CO2-Ausstoß etc. zu verringern und das mit zu fördern. Aber das ist nur ein einfaches Beispiel, dass nach Wegen gesucht wird, wie man möglichst smart das lösen kann und auch mehr Geld im Sinne von Research investiert wird, dann um so Dinge zu tun. Und Dienstleistungen beispielsweise mag das Wachstum begrenzter sein, aber ich habe dann andere Ansätze beispielsweise wie KI. KI ist dafür ein sehr gutes Beispiel jetzt als neue Technologie, die auch bei Dienstleistungen beispielsweise dafür sorgen kann, dass ich es effizienter gestalten kann, dass ich nicht so lange selbst Research betreiben muss, um was Bestimmtes zu entwickeln, sondern finde die Lösung sehr schnell, kann mir dabei helfen lassen, kann meine Prozesse schlanker organisieren. Und das sind einfach neue Dinge, neue Entwicklungen, die dazu führen, dass ich etwas effizienter herstellen kann, dass ich damit mit der gleichen Arbeit Zeit, die ich reinstecken kann, am Ende mehr dabei rausholen kann. Und das ist am Ende Wachstum, also diese Produktivitätssteigerungen, die wir sehen. Und da bin ich persönlich sehr zuversichtlich, dass wir hier weiteres Wachstum erleben werden in den nächsten Jahrzehnten. Was die Höhe angeht, die kann sich natürlich ändern. Ich darf auch nicht vergessen, dass das Risiko tendenziell immer weiter abnimmt. Also wenn ich heute in globalen Aktienmarkt investiere, ein Unternehmen habe, habe ich ein geringeres Risiko, als das vor 50 Jahren, vor 100 Jahren der Fall war, wo ich noch viele andere Probleme hatte, die es heute nicht mehr gibt, alles heute verlässlicher funktioniert. Und das könnte ein Effekt sein, der dafür sorgt, dass vielleicht Aktienrenditen dann irgendwann etwas geringer sein werden. Weil am Ende ist es ja auch mit einer Risikoprämie, die ich mit drin habe, und geringeres Risiko heißt tendenziell auch geringere Vergütung. Aber der Weg dahin erstmal, also was ja dazu führt, wenn ich weniger Risiko einpreise bei einer Bewertung wie einer Aktie von einem Aktienmarkt, habe ich natürlich erstmal eine Kurssteigerung, weil ich bin bereit, mehr dafür zu bezahlen, weil ein kleineres Risiko da ist. Also das sind zwei Effekte, die so ein bisschen gegenlaufen, im Sinne von, wenn das Risiko abnimmt, ganz langsam über Jahrzehnte hinweg, dann führt es erstmal zu Preissteigerungen, aber bei jeder neuen Preissteigerung habe ich dann die Zukunft gerichtet, eben eine etwas geringere Renditeerwartung. Also das ist durchaus realistisch, dass ich dann vielleicht eben halt einen Prozentpunkt geringere Renditen erwarten kann, die Zukunft gerichtet beim Aktienmarkt, als vielleicht in der Vergangenheit war. Das halte ich für plausibel, aber immer noch in einer Größenordnung, die Alternativen übersteigen wird, die ich habe, wie wenn ich beispielsweise sage, ich bleibe bei sicheren Anlagen, indem ich beispielsweise Staatengeld leihe. Wobei es da auch sehr spannend ist zu sehen, dass dort es eher umgekehrt der Fall ist und vielleicht das Risiko eher zunehmen könnte in den nächsten vielleicht 10, 20 Jahren, einfach auf Basis der zunehmenden Staatsverschuldung, die ich sehe in den einzelnen Industrieländern. Und da eben so ein bisschen mehr Risiko eingepreist wird im Sinne von höhere Zinsen, das hat man ja auch gesehen. Und was passiert ist beispielsweise bei Deutschland, als angekündigt wird, dieses große Paket in Bezug zu den ganzen Investitionen, die erfolgen sollen, dass dann sofort etwas mehr eingepreist wird. Und hier wird man Abnehmer finden für diese Schulden, für dieses Fremdkapital. Aber der Zins könnte hier etwas steigen. Also das sind so mögliche Szenarien, wenn wir längerfristig in Zukunft schauen. Aber Aktien werden immer das risikoreichere sein, damit sollten auch die höheren Renditen erzielen, die Zukunft gerichtet.
Genau, das ist dann Stichwort Renditeleiter quasi, ne? Oder Hühnerleiter am Kapitalmarkt, dass quasi die Aktien mit dem höchsten Risiko dann doch ganz oben stehen und da dann auch Investoren natürlich die höchsten Renditen erwarten, weil das höchste Risiko eingegangen wird. Vielleicht noch kurz zum Ressourcenthema. Ich glaube, was es ganz schön illustriert, ist so ein Smartphone, wie es jeder von uns inzwischen in der Tasche hat. Damals hat man irgendwie eine Kamera gebraucht und einen Computer und was weiß ich, ein Notizbuch und ein Telefon und alles. Und das ist halt alles inzwischen in so einem kleinen Gerät zusammengefügt, was ja per se schon weniger Ressourcen dann verbraucht hat als die ganzen Geräte für sich. Ja, auch die ganze Größe der ganzen Geräte, wie die abgenommen hat die letzten Jahre und Jahrzehnte, ist ja unvorstellbar. Damals ein fortschrittlicher Computer hat irgendwie einen ganzen Raum eingenommen und heute hat man die gleiche Rechenleistung in seiner Hosentasche. Deswegen, das ist auch ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass das eher abnimmt quasi, ne? Die materiellen Ressourcen, die da reinfließen, eigentlich dann auch abnehmen, tendenziell. Ein Punkt noch, der auch immer wieder gerne vorangetrieben oder, sagen wir mal, vorgetragen wird bei dem Thema Wirtschaftswachstum, dann damit verbunden dann auch, können Aktien ewig steigen, ist das Thema Bevölkerungswachstum. Wir haben die letzten Jahrzehnte, klar, Bevölkerungswachstum gehabt, Jahrhunderte eigentlich schon, aber es wird ja jetzt schon prognostiziert, das wird so bis 2100 ungefähr dabei bleiben und dann wird man so einen Peak erreichen und dann wird die Bevölkerung nach und nach abnehmen. Ist das jetzt ein Faktor, der sich da negativ auswirken könnte, auch auf Weltaktienmarktrenditen, weil einfach weniger Arbeitskraft und weniger Konsumenten auch zur Verfügung stehen dann?
Also was das Gewinnwachstum angeht, das macht es natürlich schwerer im Sinne von, wenn ich weniger Abnehmer habe meiner Güter und Dienstleistungen, wenn man das abnimmt in die Zukunft gerichtet. Für den Lebensstandard selbst erstmal, für das Einkommen ist ja auch, es gibt weniger, die es produzieren, aber auch weniger, die es konsumieren. Also für das Pro-Kopf-Wachstum ist am Ende entscheidend, wie gut geht's mir. Aber als Investor, als Aktionär interessiert es natürlich mich auch, wie entwickelt sich das weiter, wie viele Konsumenten habe ich davon. Und dort könnte das tatsächlich bremsen. Es ist allerdings sehr weit vorausblickend und die Frage ist, in welchem Umfang das bremsen würden, welche anderen Technologien, welche anderen Möglichkeiten ich da habe, um das auszugleichen auf der anderen Seite durch Produktivitätswachstum. Also da sprechen wir jetzt über sehr, sehr lange Zeiträume. Wie du es ja gesagt hast, dauert noch 75 Jahre, bis wir bei 2100 sind. Das könnte ein Stück weit bremsen, sollte aber nichts an den anderen Kriterien, über die wir vorher diskutiert haben, an denen nichts ändern.
Ja, und wir sehen natürlich auch Länder, wo wir schon eine relativ schlechte Bevölkerungsentwicklung, was das angeht, haben, die andere Lösungen auch finden, ne? Automatisierung, Robotik in Japan beispielsweise ein ganz großes Thema. Ist ja auch möglich, dass Menschen sowieso immer anders damit umgehen und innovativ auf solche Probleme reagieren, so wie es die Marktwirtschaft und Unternehmen sowieso auch immer machen. Und was mir auch ein bisschen zu kurz kommt, ist, die Prognose ist 75 Jahre in die Zukunft. Ne? Bis dahin kann viel passieren und natürlich kann sich sowas auch verschieben oder verändern im Ablauf der Zeit. Aber klar, wenn man jetzt davon ausgeht, die Welt wird wohlhabender, die Menschen werden wohlhabender, dann ist da ein definitiver Zusammenhang zwischen Reproduktionsrate und dem Wohlstand der Menschen definitiv gegeben. Daniel, ich würde sagen, damit haben wir das Thema ziemlich gut umrundet und so mal die größten Themen uns mal angeschaut, die wirklich immer wieder vorgebracht werden zum Thema, können Aktien eigentlich ewig steigen, und auch die Kritikpunkte mal entkräftet. Ja? Fehlen aus deiner Sicht noch wichtige Punkte, die wir vergessen haben?
Ein Punkt, ein Aspekt ist, über den häufig irgendwie auch so ein Missverständnis besteht, ist das Thema exponentielles Wachstum. Im Sinne von exponentielles Wachstum kann nicht funktionieren auf die Dauer hinweg, weil alles explodiert. Und das sieht man, wenn man sich einfach mal beispielsweise anschaut, wie der Aktienmarkt sich entwickelt hat über die Jahrzehnte hinweg, wenn man sich das normal anschaut, in nominalen Grafik, und dann einfach mal wechselt auf eine logarithmisch skalierte. Was heißt logarithmische Skalierung? Da wechsle ich dann in Potenzschritten, also typischerweise einer Zehnerpotenz in der Skalierung auf meiner Achse nach oben. Und dann sieht man plötzlich aus einer Konstanten, also wenn ich konstant dann 5%, 7%, was auch immer annehme, dann habe ich plötzlich eine lineare Linie, wenn ich das anschaue, in einer logarithmischen Skalierung, so sollte man das betrachten. Das wird häufig so gesehen im Sinne von, ich habe so eine Explosion irgendwie dann am Schluss. Das sehe ich bei jedem exponentiellen Wachstum. Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt investiere per heute, dann kann ich ja wieder meine 7% oder was auch immer ich annehmen möchte als Aktienrendite erwarten. Genauso wie es einer konnte, der vor 100 Jahren investiert hatte. Da hat sich nichts geändert. Genauso wie bei geringeren Wachstumsraten, wenn wir beim Tagesgeldkonto beispielsweise bleiben. Auch wenn ich da mir so eine 2% Entwicklung anschauen würde über 100 Jahre, dann sehe ich auch plötzlich, okay, das ist ja am Schluss irgendwie explodiert. Aber ich muss ja immer ins Verhältnis setzen, auf den jeweiligen Zeitpunkt gesehen. Und dann ist so eine prozentuale Steigerung ganz normal. Aber da sieht man natürlich auch, dass dieser Zinseszinseffekt im Sinne von, wenn ich so lange investiere, in der Praxis wird es aber halt auch nicht der Fall sein, was wir vorher schon hatten, weil man irgendwann mal auch einen Namen tätigen muss und dadurch sich das selber so kaputt macht. Aber genau dazu ist es ja da, dass man davon auch dass man das nutzen kann, das Vermögen, das man sich über die Zeit aufgebaut hat, die Rendite erzielt hat. Nur das sollte man immer bei langfristigen Datenreihen, sollte man sich, wenn man sich die Entwicklung anschauen möchte, sollte man auf so eine logarithmische Skalierung sich anschauen. Und dann sieht das Ganze auch viel normaler aus und nicht mehr so gefährlich, wie es vielleicht am Schluss sonst irgendwie dort aussieht oder manchmal gezeigt wird, wenn man so ein bisschen jemanden in die Irre führen möchte.
Ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die dann immer ihren Punkt machen wollen, auch gerne auf solche Charts zurückgreifen, weil das sieht ja auch erstmal intuitiv so aus, als ob das nicht nachhaltig sein könnte, als ob da sich eine Blase zusammenbraut und alle verrückt geworden sind. Und wenn man sich halt diese, sagen wir mal, unaufgeregte logarithmische Skala anschaut, dann sieht man, ja, eigentlich alles wie immer. Manchmal ist es ein bisschen höher, manchmal ist es ein bisschen niedriger. Aber insgesamt ist das schon ein relativ stetiges Wachstum. Ganz wichtiger Punkt, ja. Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch da draußen auch. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen viel Erfolg beim Investieren und bis zum nächsten Mal.
Danke, Kia.